Also prüfen wir Dauerthemen in unserem Leben. Und jetzt heute, wenn es ums Werte geht, dann ist es eigentlich ein Zeitpunkt, wo wir da wirklich mal ran müssen. Und war eigentlich ein Top-Zeitpunkt ist, um das Thema zu verstehen, welche Brisanz das hat, ja. Vor allem natürlich noch einfacher, wenn du dich ein bisschen für Politik interessierst, weil wenn du die Nachrichten guckst, ja, da sind ja schon so die großen Länder oft im Mittelpunkt, ja, die USA, Russland, China, Deutschland. Und wenn du die vergleichst, aber ich finde wirklich so deutlich, wie jedes Land ganz eigene, ganz unterschiedliche Werte hat. Und wer mal länger im Ausland gelebt hat oder vom Job her mit diesen Kulturen zu tun hat, der merkt schon, okay, die ticken anders als wir. Also wir liegen ja richtig, aber Deutschen, aber die anderen, irgendwo ist da was schief bei denen. Also die haben einfach andere Werte, ja. Deswegen ist so vieles so holprig. Ja, aber das ist einfach so, ja. Aber es ist jetzt nichts Neues, für die, die da nicht so viel Kontakt haben. Wer die Bibel liest, der wird merken, das war schon immer so. Weil die Bibel durchstreift ja so viele Kontexte. In so viele Weltreiche hat Gott überlebt. Und da wird berichtet, wir hatten es ja im Herbst, von den Ägyptern, von den Persern, von den Babyloniern, von den Griechen, von den Römern. Und wenn du dann die Geschichten vom Neuen Testament, von der Apostelgeschichte liest, da kommt der Paulus in alle möglichen Kulturen rum. Ja, der ist da bei den Griechen, der ist bei den Römern, dann waren sie bei den Juden am Predigen. Und dann gibt es da so verschiedene Predigten, die gehalten wurden in der Apostelgeschichte. Wenn ihr die mal lest, dann werdet ihr merken, die sind alle komplett anders. Weil jede Kultur andere Werte hat, andere Themen hat, wie man denen begegnet. Also wird schnell klar, okay, das ist ein Riesenthema der Christenheit. Und Werte sind einfach da und die haben wir. Und jetzt so ein paar Sätze, wie kommen die eigentlich zustande? Was sind eigentlich Werte? Was machen die aus? Also Werte sind die Dinge, die uns wichtig sind oder die bestimmen, wie ich lebe, wie ich mit anderen umgehe. Das sind Art Regeln, Art Leitlinien. Und wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann sind die da zugrunde liegen. Also ich entscheide so, wie meine Werte in der Regel sind. Und die ändern sich ständig. Also die sind nie fertig. Die sind immer in Bewegung, weil natürlich so viele darauf Einfluss nehmen. Die Ethik, die Moral von dem Land natürlich ganz wichtig. Traditionen. Das ist so in Deutschland, das macht man so. Ja. Themen, die uns wichtig sind, die betont werden. So ein typisches Thema in Deutschland ist Pünktlichkeit. Pünktlichkeit, ja, versucht man hochzuhalten. Ist in vielen Ländern kein Thema, ja, gar kein hoher Wert. Aber in Deutschland, alle, die hierher kommen, die wissen, da musst du pünktlich sein. Und wenn du zu oft zu spät im Unterricht kommst, ne, was passiert? Jedes Mal ein Eintrag und dann nachsitzen und so. Also da drückt man schon drauf, dass dieser Wert oben bleibt, ja. Außer bei uns in der Gemeinde. Heute war es, glaube ich, wieder neu nach. Also wir sind da irgendwie, also kein tiefbiblischer Wert, Pünktlichkeit, ja. Wir sind da leider, haben wir kein Klassenbuch, ja. Also Werte werden von vielem geprägt, aber ganz stark auch von der Religion eines Landes, ja. Und deswegen in Deutschland, wir gelten ja so als christliches Abendland und haben viele Werte aus der Bibel übernommen in unserer Gesetzgebung, in unserer Verfassung. Gehst du jetzt in ein arabisches Land, dann ist natürlich vieles von Koran irgendwo drin. Oder in einem buddhistischen Land sind da Themen aus der Religion ganz stark da verankert. Und so gibt es viele Faktoren, die Werte prägen. Könnt ihr mit wenig Aufwand alles nachlesen, ja. Und jetzt haben wir natürlich in Deutschland aktuell, und das wird natürlich nie fertig sein, aber momentan schon krasse Zeit, wo eine starke Werteveränderung stattfindet. Manche sprechen von einer Werteverschiebung. Ältere, würde ich sagen, sprechen von einem Werteverfall. Also so, wie es jeder irgendwie erlebt. Ja. Und es ist auch ein gutes Thema. Also wenn ihr nachher einen Kaffee trinkt, fragt mal bei den Jüngeren mit den Eltern, fragt mal nach, die Älteren, wie erlebt ihr hier das mit den Werten, wie ihr jung wart, wie es jetzt ist in Deutschland. Und viele christliche Werte, die früher selbstverständlich waren, die gelten heute nicht mehr. Aber andere dafür. Und so feiern wir eine Wende, ich würde sagen schon ein Auflösen auch von vielen christlichen Werten und manche trauern drüber in Deutschland. wirklich. Und andere freuen sich, dass endlich das christliche Gedönse da aufhört. So aus ihrer Sicht, ja. Die anderen sind traurig und fragen sich, was ist aus meinem Deutschland geworden? Ja, und die anderen eben feiern es. Und wie kommt es dazu? Also das große Ding ist schon bei uns in Deutschland, ist einfach die Säkularisierung. Diese Trennung von Staat und Religion, dass einfach der Staat die Werte des Zusammenlebens hauptsächlich bestimmt. Also das säkularste Beispiel wahrscheinlich, was man kennt in Europa, ist Frankreich. Also da spielt Gott und die Bibel und der Glaube in der Politik eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr. Das ist wirklich sauber getrennt. Man achtet da ganz arg drauf. Und bei uns, würde ich sagen, geht es in eine ähnliche Richtung. Ich kann mich noch eine Aussage erinnern an Volker Geckle, der ist der Direktor von der Hochschule, von der Theologischen Liebenzell. Der hat gesagt, wenn in Deutschland mal so die 50%-Grenze derer, die als christlich offiziell registriert sind mit ihrem Ausweis, wenn wir da mal drunter sind und das kommt, da sind schon ganz viele in die Stadtlöcher und sagen, jetzt können wir endlich mal da Tabula Rasa machen und ganz viele dieser christlichen Dinger hier mal einebnen und mal andere Werte voranbringen. Säkularisierung bedeutet, dass der Staat natürlich auch keine Religion bevorzugt und alle gleich behandelt, was auch gut klingt, ist natürlich auch nicht verkehrt prinzipiell. Aber natürlich hat die auch viel negative Seiten, die Säkularisierung. Also man muss schon sehen, man muss da auch sehr, sehr kritisch sein. Ja. Und viele leben natürlich auch mit. Also eine säkulare Gesellschaft gibt auf jeden Fall religiösen Gruppen, wie wir sie hier auch eine sind, schon das Gefühl so, also Leute, ihr seid schon ein bisschen von gestern. Altmodisch, verstaubt, konservativ, unmodern. Das sind schon so Worte, wo da einfach gerne fallen. Ja. Und dann führt es natürlich zu vielen Konflikten. Ja. Also Thema wie Abtreibung, Ehe oder Sterbehilfe, die werden diskutiert. Und da verschieben sich aus unserer Sicht ganz klar Grenzen. Heirat ist für mich so ein Paradebeispiel. Also früher, da war eigentlich klar, dass die Leute heiraten. Also die ältere Generation, wenn ihr euch fragen würde, da war eigentlich normal. Also dass da Leute zusammengelebt haben, die nicht heiraten, das gab es eigentlich nicht. Ja. Und ganz früher gab es dann noch sowas wie eine Sittenpolizei offiziell, die da wirklich geguckt hat, dass das alles passt. Ja. Aber es hat sich verändert. Ich vermute, ihr kennt alle einige Ehepaare, die Witwer sind oder Witwen sind und damit natürlich noch die Witwenrente des einen Ehepaars kassieren, was gut ist und hilfreich ist, und dann einen neuen Partner finden und die jetzt zusammen wohnen. Und wenn die jetzt fragen würde, ja, warum heiratet ihr nicht? Ja, bist du dumm? So kriegen wir 4 Einkommen. Wenn wir jetzt heiraten, dann würde ja die Witwenrente oder von dem einen wegfallen. Deswegen, wenn du heute heiratest und gibst eine Witwenrente auf, die du eigentlich kriegst, dann musst du dich schon wieder erklären, warum. Das versteht keiner. Also das hat sich, ihr merkt, hat sich wirklich vieles komplett gedreht. Die Säkularisierung nimmt wirklich vieles mit, hat die Dinge auf den Kopf gestellt und nimmt auch ein Stück weit seine Identität. Also, wo man dann schon irgendwann mal fragt, was macht denn Deutschland noch aus? Wer kann noch Schwäbisch von euch? Von den Jüngeren? Tja. Also die läuft gnadenlos und nimmt natürlich viele christliche, biblische Werte auf dem Prüfstand. Und je nach Person werden die gezielt oder systematisch versucht, dass man sie abschafft sozusagen. Und es fühlt sich nicht gut an, aber ich muss sagen, ich bin auch entspannt. Weil wenn man so in die Vergangenheit anschaut, also es war nicht alles christlich, was so drauf stand, ja. Also christliche Werte hatten einen Stellenwert in Deutschland, aber es waren nicht alle Christen. Also waren viele auf dem Papier Christen und die Werte gab es, aber ey, die wurden auch umgangen. Da hatten die Leute trotz Sittenpolizei, ja, alles Mögliche war da, ist da am Laufen gewesen, lange her. Und wir hatten zwar ein christlich geprägtes Land, obwohl nicht alle Christen waren, sonst hätte sie nie die Worte gegeben wie Kirchgänger, Namenschristen oder dass sich so wie Stimmungen wie unsere über eine Erweckung freut, wenn es alle lebendige, praktizierende Christen gewesen wären. Also da war viel christlich, aber nicht alles waren Christen, ja. Und die Säkularisierung läuft weiter und lässt sich nicht aufhalten, vielleicht ein bisschen abbremsen. Und da werden noch etliche Werte fallen. Aber, und das ist das Entscheidende, er macht mir keine Angst. Also mir macht es keine Angst, auch nicht, dass ich meinen Glauben verliere und auch, dass es sich nicht mehr gut leben lässt in Deutschland. Denn die Christen zur Zeit der Bibel, als sie geschrieben wurde, als sie entstanden ist, die haben auch in einem nichtchristlichen Land gelebt. Ephesus, Philippi, Jerusalem, Antiochia, Rom, Athen, das waren alles Kulturen, aber die waren nicht christlich. Die hatten alle ganz andere Werte, ganz andere Themen. Ja. Das könnt ihr in den Briefen nachlesen, wo Paulus mal aufzählt und beschreibt, was da eigentlich abging. Ja. Und trotzdem sind Menschen zum Glauben gekommen und haben ihr Leben auf Jesus aufgebaut. Und nicht, weil die Christen so toll waren, sondern weil sie diesen lebendigen Gott hatten, der da mit uns durchgeht. Und der Heilige Geist, der dann so groß und so viel Kraft hat und uns hält und Stabilität gibt, deswegen können wir das auch nennen, Werte auf dem Prüfstand. Und wir prüfen natürlich auch die Umgekehrten. Wir haben einen Prüfstand bekommen und tata, tata, wer überrascht, die Bibel natürlich, das ist unser Allerwichtigstes, was uns Gott hier gegeben hat. Der hat uns einen Maßstab gegeben, eine Orientierung für unser Leben. Also Leute, was ist doch der Hammer, oder? Und er sagt, ich gebe euch was. Ich gebe euch Werte, da könnt ihr euch ganz unkompliziert als Christen euer Leben drauf aufbauen. Und ihr müsst nicht dauernd am Rudern sein und finden, was ist denn jetzt eure Werte. Sondern Gott hat uns was gegeben, wo wir ein gelingendes Leben drauf aufbauen können. Wo wir sagen können, wenn ich da meine Ehe, meine Familie, mein Beruf, wenn ich mich daran halte, dann ist die Erfolgsquote relativ groß. Und in einem Bibelvers jetzt, den ich heute mitgebracht habe, wird es so deutlich, wo Paulus wirklich dieses Wort Nutzen auch reinbringt. Also was für einen Zweck, welchen Nutzen, welchen Gewinn hat es, die Bibel zu lesen und sein Leben darauf aufzubauen. Und das finden wir jetzt in unserem Text, der Folge blendet ein, genau. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Ja. Wenn wir die Bibel nehmen, dann haben wir keine Schrift, wo Menschen irgendwie da auch ewig rumgedoktert haben, sondern nein, da steht Gott dahinter. Das ist mal die Grundlage. Und jetzt der Nutzen. Sie ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also wir haben was nicht von Menschen zusammengereimtes und das Tolle ist, die Bibel ist nützlich. Also hat wirklich einen Wert, einen Nutzen und ich habe jetzt diese vier nützliche Dinge, die er rausgegriffen hat und will die mal ein bisschen durchgehen. Das erste, was Paulus hier nennt, die ist nützlich zum Lernen. Nützlich zum Lernen. Also am Freitag gab es Zeugnisse, Zwischenzeugnisse. Etliche von euch haben die auch gelesen von euren Kindern. Und jetzt wisst ihr, oder wissen die Schüler mal wieder, wie gut sie sind. So ein Zwischenzeugnis, das soll ja motivieren, oder? Er soll ja motivieren, einfach sagen, hey, das ist mal ein Zwischenstand, komm, jetzt streng dich ein bisschen an, da geht schon nochmal, da ist noch Luft nach oben. Und so ein bisschen der Hinweis an die Eltern, hey, supportet eure Kids ein bisschen, da geht auch schon nochmal ein bisschen was Richtung Sommer, kriegen wir da nochmal was hoch. Ja, die Kids, wir unterstützen das ja. Also ich unterstütze es, dass meine Kinder was lernen, weil wer was auf dem Kasten hat, ja, der muss was lernen. Wer was im Leben bewirken will, der muss was im Kopf haben, der muss Inhalte kennen, der muss sie merken, der muss sie lesen. Und so ist es auch mit den Werten Gottes. Mit den Werten der Bibel, da ist der Anfang, dass wir sie einfach mal lesen. Einfach mal lesen, mal lernen, Gottes Werte kennenlernen und da muss ich mich einfach damit beschäftigen. Lesen, hören, verstehen, darüber nachdenken. Nicht auswendig lernen, also das finde ich ja gut, dass in anderen Religionen musst du einfach stupide auswendig lernen, aber das ist ja gar nicht Gottes Absicht, sondern zu verstehen und zu kapieren. Und das ist ja interessant, dass er schon die ganze Zeit die Bibel so aufbaut. Also die ganzen Jungschau-Mitarbeiter und Teamgeist und alle, ihr seid ja da auch ein wichtiger Teil davon, dass wir anfangen, wo es geht, immer wieder diese Geschichten Gottes zu erzählen. Und damit erstmal den Gott kennenlernen und die Werte, die ihm wichtig sind. Und dann hoffe ich, und ich gehe davon aus, dass jeder Jugendliche das macht und in einer säkularen Welt noch viel, viel mehr, dass er die Dinge hinterfragt. Oder dass er wissen will. Und das ist ja gerade in unserer Mose-Geschichte hatten wir es dann, wenn dann da das Passafest gefeiert wird und dann erzählt einer die Geschichte und dann fragen die Kinder, ja Vater, was ist denn das und warum müssen wir da so ein Zeug essen und was ist da passiert? Und dann erklärt der Vater alles und dann diskutiert man darüber. Man will herausfinden, was ist der Sinn, der Wert da dahinter, um dann das Ganze zu verstehen. Weil das macht ja einen Unterschied, ob du nur was liest. Also mir geht es so, wenn ich was lese, dann habe ich wahrscheinlich davon aufgenommen vielleicht 10 oder 20%. Deswegen bin ich ein großer Fan von Prüfungen, weil eine Prüfung zwingt dich dazu, dass du zeigst, dass du es kapiert hast. Und wenn ich jetzt eine Antwort auf was geben kann und wenn ich jemand noch was erklären kann, dann merke ich, okay, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, ich habe darüber diskutiert und jetzt ist mir selber was klar und jetzt weiß ich, damit umzugehen. Und deswegen ist es interessant, dass Paulus hier auch sagt, die Bibel ist nützlich zum Lernen. Zum Lernen. Die hat einen Nutzen, da kommt was rum. Deswegen lest da drin an die Bibel selber und gebt euch da wirklich rein, damit ihr das verstanden habt und mit anderen diskutieren könnt. Und über Werte, da kann man ganz viel diskutieren, weil das sehr komplex ist und nicht so einfach. Und das Zweite, was dann hoffentlich passiert, die Werte sind nützlich zum Überzeugen. Das ist so die nächste Stufe. Und interessant ist, dass hier die Bibel drin steht. Also nicht irgendwelche Vorträge oder Predigten, sondern dass Gott sagt, die Bibel überzeugt. Die ist nützlich zum Überzeugen. Also die Bibel selber, Verse, Gedankengänge. Und das ist interessant, ich habe wirklich auch viele Predigten in meinem Leben gehört und manches hat mich überzeugt, manches auch nicht. Aber wenn ich die Bibel lese, das ist einfach anders. Da redet was und das ist jetzt nicht mystisch oder psychologisch, aber das ist ein Geheimnis, weil da Gott irgendwie redet und mir Dinge klar macht, dass sie von ihm sind. Ich will mal so ein Beispiel rausgreifen, also ein ganz krasses Beispiel von einem christlichen Wert, wo viele säkulare Menschen, würde ich sagen, komplett anders sehen. Eine Aussage von Jesus, der mal sagt, ein Wert, der für euch gilt, also ihr habt es sicher schon gehört, wenn er sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Und dann tut Gutes und leiht jemand Geld, ohne dass er erwartet, dass er es wieder zurückkriegt. So, wer sagt, jawohl, ist klar. Ich habe da ein paar so Arbeitskollegen oder ein paar Menschen in meiner Umgebung, die machen mir so das Leben schwer, aber no problem, die zu lieben, wenn Jesus das sagt. Da würde jeder andere sagen, nein, vergiss es, wenn der so assi ist zu dir, dann geh doch da zurück, ja. Oder wenn jemand dich um Geld anpumpt und du genau weißt, der kann das gar nicht zurückzahlen. Da sind wir zum Glück alle Schwaben hier, gell. Hä? Warum soll ich dem was geben? Bist du verrückt? Das würde keiner machen, normalerweise. Also wenn das jemand lebt, wenn das jemand macht, was hier Jesus sagt, diesen Wert, dann würde ich sagen, da muss er mich schon echt überzeugen. Also Gott muss ja Gott mich überzeugen, das zu tun. Und wenn du dann die Bibel liest und dann zum Beispiel zum Römerbrief kommst und dann heißt es da, und wir, kannst deinen Namen einsetzen, sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Denn wir waren solche Feinde. Wir waren solche Feinde Gottes. Wir waren solche, die gegen ihn waren, die ablehnen, die sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben, Gottes Leben schwer gemacht haben. Und jetzt macht er vor und sagt, vorher habe ich schon euch geliebt und bin gekommen. Das heißt, alle Werte, die Gott uns als Hilfe gibt, die lebt er vorher vor. Also der fordert nichts, was er nicht selber lebt, was er uns nicht gezeigt hat, was er getan hat für uns. Und deswegen, wenn er sagt, liebt eure Feinde, dann macht das, weil ich euch geliebt habe. Und ich habe einen Frieden mit euch gemacht, deswegen könnt ihr auch diesen Frieden weitergeben. Also das ist so das Faszinierende. Wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir die Werte kennenlernen, dann werden wir uns beschäftigen und dann werden wir am Modell Gottes auch lernen, wie wir das leben können und die Kraft dazu. Und das Dritte und das Vierte fasse ich zusammen, weil es eigentlich relativ ähnlich ist. Das Ganze führt dann am Ende auch zu einer besseren Lebensführung. Hört sich auch gut an, gell? Bessere Lebensführung. Es klingt so ein bisschen nach Leistung und Schule, dass man was leisten muss, wieder besser werden muss. Aber es geht da nicht drum. Also Gott macht keine Noten, Gott guckt keinen an, wer von euch besser ist oder schlechter ist. Sondern es geht darum, dass die Werte Gottes in Fleisch und Blut übergehen. Und deswegen auch Erziehung in Gerechtigkeit meint nichts anderes. Mein Leben, Jesus, ein bisschen ähnlicher wird. Also es geht darum, dass die Dinge wirklich in mein Leben übergehen. Und das ist ein wenig schwierig, weil wir in Deutschland oft so vom Ergebnis her kommen, von den Noten, von dem. Aber bei Gott geht es darum, dass das, was in Fleisch und Blut übergeht. Ich denke da immer noch an meine Schulzeit zurück. Ich hatte immer wir hatten in der 7. und 8. Klasse Schreibmaschinen schreiben. Und mit 10 Fingern so, da haben wir es immer getippt, der Lehrer von F, J, F, J, F, J, D, J, F, H, F, J, D und so, ja. Und das Ziel war, dass wir irgendwann 10 Finger blind schreiben können. Das Problem war, du hast keinen Computer gehabt, konntest nicht korrigieren. Also ich hatte in jedem Test immer eine 5 oder eine 6. Aber es war mir egal. Ich wollte mit 10 Fingern blind schreiben, dass ich dann irgendwann da hingucken kann und tippen kann und nicht wie manche so eine Mischung. Machen ja viele so, ne? Vor euch auch sicher. Aber mein Ziel war es, dass ich mit 10 Fingern blind schreiben kann. Ich hatte immer eine 5 oder 6, war mir egal, aber ich kann heute mit 10 Fingern schreiben. Das ist der Unterschied. Und das ist für mich so ein Bild, es geht bei Gott nicht um Noten, um irgendwas da vorzuzeigen, sondern es geht darum, dass seine Werte in Fleisch und Blut übergehen und dass sie uns verändern, dass daraus was entsteht und passiert. Also nicht, um irgendwie gut dazustehen, sondern wirklich was ins Leben hineinkommt. Und so sind viele Predigten und Bibelarbeiten, da geht es um diese konkreten christlichen Werte. Sehr oft reden wir darüber. Und ich muss sagen, für die Älteren ist es wahrscheinlich gerade ein großer Schmerz, was in Deutschland passiert. Und für die Jüngeren ist es eine riesengroße Herausforderung, oft in der säkularen, überhaupt so aufzuwachsen und immer wieder das Gefühl haben, ich bin ja völlig schräg in meinen Ansichten. Wenn wir dann in der Gemeinde vielleicht kommen, in der Jugendarbeit, und dann wird geredet, es macht Sinn, keinen Sex zu haben, bevor du heiratest, denken die alle, das ist ja völlig abgefahren, da gibt es niemanden in meiner ganzen Schule, der so denkt, ja. Oder deinen Feind zu lieben, ist eigentlich abgefahren. Oder dass das Geld nicht das Wichtigste ist, Leute, abgefahren, ja. Anderen dienen. Und nicht nur alles für mich zu haben, abgefahren, ja. Das ist wirklich so. Aber es geht jetzt um viel Vertrauen und sich darauf einlassen, dass unser Gott recht hat. Und dass der Gott was Gutes macht mit uns. Und deswegen, wenn wir Gottesdienste feiern, dann immer wieder herkommen, einander ermutigen, dass wir einen Gott haben, der sich um uns kümmert. Und der guckt, dass es passt. Und er möchte, dass wir diese Werte sind und die Werte leben. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als Henning diesen Kontext von dem Bibelvers gelesen hat. Da beschreibt er am Anfang eine krasse, säkulare Welt, wie es da ist. Ja. Und es hört sich nicht gut an. Und mir ging es auch so. Puh. Aber als dann der Text geschwenkt ist und von Gott und seiner Größe und seiner Macht gesprochen hat, ging es euch auch so? Plötzlich ein innerer, komplett anders, komplette Hoffnung, komplette anderes Gefühl, weil es eigentlich zeigt, egal wie es ist, Leute, ich bin der Gott mit meinen Werten und die sind nützlich und da könnt ihr euch drauf verlassen. Baut euer Leben darauf auf und dann haben wir was, wo es geht. Und diesem Gott möchte ich jetzt Danke sagen dafür, dass wir diese Werte haben, dass wir uns jetzt ständig welche suchen müssen. Und ich möchte aber auch bitten, dass wir Kraft kriegen, uns darauf einzulassen und uns damit auseinanderzusetzen und die zu leben und anderen vorzuschwärmen, dass das eigentlich schon gut funktioniert bei uns. mit dem, was Gott da macht draus. Also ich bete noch. Herr Jesus, du siehst, wir leben wirklich in einer Zeit, wo einfach, wir es ganz unterschiedlich erleben hier, je nachdem, wie alt wir sind. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir, die vielleicht schon ein paar Jahre mit dir leben, dass wir wirklich bezeugen und erzählen können, wie es gut ist, unser Leben auf deine Werte aufzubauen, Herr. Und die zu kennen, an dir zu vertrauen und einander Mut zu machen, unser Leben darauf aufzubauen. Und es ist, dass wir da uns oft so am Rand erleben und manchmal auch benachteiligt sind, manchmal hintergangen werden, manchmal ausgenutzt werden, manchmal unser Vertrauen missbraucht wird, Herr Jesus. Aber ich danke dir, dass du einfach für uns bist und trotzdem es gut ist, sein Leben aufzubauen. Bitte ich für die Jugend, für unsere Kinder, für die Jugendarbeit, dass sie das immer wieder neu entdecken, was so verstaubt und altbacken klingt und da erscheint, Herr Jesus. Das ist aber ein Garant ist, dass da was Gutes dahinter steckt und was uns nicht irgendwie schaden will, Herr Jesus. Und schenk uns Mut, darüber zu reden und auch Wege, diese kniffligen Fragen, die gar nicht so einfach sind, irgendwie anzugehen, Herr Jesus. Und gib uns Kraft und ein ermutigendes Miteinander. Danke, dass du unser Halt bist, Herr. Amen.